Ausgesprochen lebendig, der Wycliffe-Podcast. Inspirierende Geschichten von Menschen aus aller Welt. Persönlich, herausfordernd und unterhaltsam. Ausgesprochen lebendig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausgesprochen lebendig, dem Wycliffe-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr euch diese Folge anhört. Und heute darf ich euch die Elisabeth vorstellen. Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist.
Hallo Stefan, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Elisabeth, bei unserem Podcast ist es schon so ein bisschen eine Tradition, dass wir am Anfang eine kleine Frage stellen. Und die Frage für dich, die ich mir heute mal überlegt habe, ist: Hast du in der Schule früher lieber Mathe oder lieber Deutsch gehabt?
Ah, das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage, weil ich beides gern mochte. Ich glaube Mathe lieber als Deutsch, aber Sprachen lieber als Deutsch.
Wo warst du besser?
Ich war in allem gut.
Okay, das ist auf jeden Fall super. Und natürlich geht diese Frage auch in die Richtung von dem, was du natürlich jetzt auch machst. Du arbeitest in dem Arbeitsbereich, den wir bei Wycliffe gerne Bildung, Schulbildung, Alphabetisierung, da gibt es verschiedene Begriffe für, nennen. Vielleicht magst du mal ein bisschen davon erzählen, was so zumindest gerade aktuell deine Aufgaben sind.
Ich arbeite als Beraterin für Alphabetisierung in Afrika. Das heißt, ich helfe mit, dass Menschen lesen, schreiben und auch rechnen lernen können, und zwar in ihren eigenen Sprachen. Wir haben da Projekte in Zusammenarbeit mit anderen NGOs, mit Schulbehörden. In den letzten Jahren habe ich da vor allem in Uganda bei einem Schulprojekt mitgeholfen, nämlich in der Pampa, wo ich damit geholfen habe, dass Lesematerial erstellt wurde, Lehrerhandbücher, damit die Kinder dann in ihrer eigenen Sprache lesen und schreiben lernen konnten. Und dann habe ich auch dort die Lehrer ausgebildet, zusammen mit den Inspektoren vor Ort. Dann habe ich bei ein paar Leseprojekten mitgeholfen für Frauen. Das wurde von der Bibelgesellschaft organisiert in Malawi und in Namibia. Dort habe ich auch vor allem mitgeholfen, das Material zu erstellen, beziehungsweise die Leute dazu anzuleiten, das in ihren eigenen Sprachen zu erstellen. Dann die Lehrer ausgebildet, die Klassen besucht, eine Rechenkomponente entwickelt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, und Evaluierungen durchgeführt und so weiter. Was auch ganz wichtig ist, wir wollen dazu beitragen, dass die Wichtigkeit von afrikanischen Sprachen im Bereich Bildung betont wird, damit ein positives, unterstützendes Umfeld für die Sprachprogramme in Afrika entsteht. Deswegen schreiben wir viele Artikel oder halten Vorträge bei Konferenzen oder haben Kollegen, die da networken, damit eben diese Sprachen und die Wichtigkeit für Grundbildung betont wird.
Warum würdest du sagen, ist Grundbildung für alle überhaupt wichtig?
Für Kinder ist es ja recht eindeutig, wenn Kinder nicht lesen und schreiben lernen, dann können sie auch die ganzen höheren Schulklassen nicht schaffen. Für Erwachsene ist die Lage so, dass es noch sehr viele Erwachsene gibt, die gar nicht lesen und schreiben können. Fast 10% der Weltbevölkerung, das finde ich schon eine Riesenmenge. In Afrika, südlich der Sahara, sieht es da ganz gravierend aus. Da geht man davon aus, dass jeder dritte Erwachsene nicht lesen kann. Und da sind natürlich vor allem Frauen betroffen, weil die als Kinder dann nicht oder nur kurz in die Schule gehen konnten. Und deswegen, da setze ich mich gern dafür ein, dass Frauen hier Zugang zur Bildung bekommen.
Hast du konkrete Erfahrungen, was es vielleicht gerade auch besonders für Frauen bedeutet, wenn sie nicht lesen und schreiben können? Was hat das für Auswirkungen auf ihren Alltag?
Ja, die Frauen erzählen uns da viel drüber. Gibt es ganz viele Situationen, zum Beispiel sie bekommen Medikamente, und weil sie das nicht richtig lesen können, was der Arzt da drauf geschrieben hat, dann nehmen sie die falsch ein. Oder aber bei wichtigen Dokumenten können sie nicht unterschreiben, bei Wahlen. Das finden sie auch immer sehr, sehr schlecht für ihr Selbstwertgefühl. Viele der Frauen haben echt ein Minderwertigkeitsgefühl im Vergleich zu anderen, die lesen können. Eine Frau hat mal erzählt, sie wollte Bekannte besuchen, die wohnten ziemlich weit weg. Da ging sie also in die nächste Stadt, hat den Bus genommen, konnte das Schild nicht lesen und sie ist dann in einen ganz falschen Bus eingestiegen und hat das erst viel später gemerkt, als sie dann in einer völlig unbekannten Gegend herauskam. Und sie hat gesagt, sie hat dann dort 2 Monate überlebt von Bananenschalen, die sie da gegessen hat, bis sie es irgendwie wieder geschafft hat, ihre Familie zu kontaktieren und dann irgendwie wieder heimgekommen ist. Also das war ein ziemlich traumatisches Erlebnis, wie das, was für Auswirkungen das haben kann. Gerade wenn man dann aus einem Dorf rauskommt oder ins Krankenhaus muss und dann dort die Schilder nicht lesen kann, dann hat das schon gravierende Auswirkungen manchmal für die Frauen.
Das klingt auf jeden Fall echt heftig. Vor allem solche Sachen kann man sich so gar nicht vorstellen, weil wir doch auch bei uns eigentlich tagtäglich mit Schrift, mit Lesen, mit Schreiben, auch mit Rechnen eigentlich in unserem Alltag konfrontiert sind. Wie können wir uns das jetzt vorstellen, wenn ganz konkret eine Lese- oder eine Matheklasse zum Beispiel für Frauen angeboten wird? Wie sieht das dann eigentlich aus? Kannst du da mal ein bisschen vielleicht was zu erzählen, dass wir uns das vorstellen können?
Ja, in Malawi sitzen die Frauen da in der Regel entweder unter einem Baum oder in einer Schulklasse nachmittags. Der Unterricht findet 3-mal die Woche nachmittags statt, wenn die Frauen ein bisschen Zeit haben. Und dann sitzen sie da meistens auf dem Boden. Die Lehrerin hat eine Tafel, die Frauen haben ein Lesebuch, ein Heft und einen Stift. Und die Lehrerin unterrichtet dann eben. Wie man jede Unterrichtsstunde gibt es einen neuen Buchstaben und dann wird eben unterrichtet, wie man den liest mit einem Schlüsselwort, wie man Silben zusammenfügt und Wörter und die Wörter dann zu ganzen Sätzen. Am Schluss liest man eine Geschichte und das Schreiben wird geübt. Das geht meistens 1,5 Stunden lang und dann kommt noch 1/2 Stunde Rechnen, so dass dann ja, die Frauen sowohl das Lesen als auch das Rechnen lernen. Und ich bin immer total beeindruckt von der Motivation der Frauen, die da trotz ihrer vielen Arbeit auf dem Feld, zu Hause, mit Wäsche waschen, mit Feuerholz sammeln, mit Kinder versorgen und Ehemann versorgen, die da sich die Zeit nehmen, oft in der größten Hitze da dann noch hinzusitzen und lesen zu lernen. Also die Frauen sind wirklich sehr motiviert. Das macht mir immer sehr viel Spaß, da die Klassen zu besuchen und auch zu sehen, wie begeistert die Frauen dabei sind und wie gut sie es dann auch schaffen. Man merkt dann oft so richtig, wie es in ihrem Kopf Klick gemacht hat. Vorher konnten sie oft gar nicht vorstellen, was das Lesen, Lernen eigentlich bedeutet oder wie so ein Blatt mit irgendeinem Gekritzel drauf einen Sinn machen kann. Ich denke, das sieht für die so aus, als ob da ein Huhn mit seinen dreckigen Füßen drüber gelaufen wäre und sie denken, wie kann das nur Sinn machen? Und wenn sie dann merken, dass jeder Buchstabe einem Laut zugeordnet ist und wenn man dann die Buchstaben alle aussprechen kann und zusammenfügen kann, dann kann man lesen. Und das macht dann richtig Spaß zuzuschauen, wie die Frauen da begeistert in ihren Lesenfibeln da die Sätze und die Geschichte vorlesen.
Gibt es irgendwelche Grundvoraussetzungen, um an so einer Leseklasse teilnehmen zu können?
Nein, die Leseklassen sind für alle. Da kann kommen, wer will. Jetzt in dem Fall sind sie vor allem für Frauen. Also die Geschichten sind dann auch mehr an Frauen orientiert, die Thematiken. Aber Männer dürfen auch kommen. Und Kinder, die jetzt aus irgendeinem Grund nicht in die Schule dürfen, in manchen Ländern oder können, die könnten auch kommen oder in den Ferien. Weil Lesen, Lernen, das ist für alle. Also die UNESCO sagt ja auch, dass es ein Menschenrecht auf Bildung gibt. Und wir wollen, dass da alle Zugang dazu bekommen.
Du hast jetzt gerade schon die UNESCO auch erwähnt. Da merkt man ja schon, dass das ganze Thema Bildung ja durchaus auch ein politisches Thema sein kann. Gerade wenn es dann auch in die Schulen geht, hat ja auch was dann mit Erziehung und Bildungsauftrag und so weiter auch zu tun. Erlebst du das auch manchmal in den verschiedenen Ländern, in denen du auch unterwegs bist, dass es da vielleicht auch mal Spannungen und Konflikten gibt mit den Regierungsparteien oder mit den lokalen Behörden?
Ja, das ist auf jeden Fall ein politisches Thema. Die Erwachsenenbildung, selbst da wird immer in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden gearbeitet und die werden informiert und bekommen Berichte und geben da ihren Input. In der Schule, wie du gesagt hast, ist es natürlich noch viel relevanter. Und deswegen setzen wir uns da auch sehr dafür ein, dass die Wichtigkeit von afrikanischen Sprachen im Bereich Bildung betont wird. Denn je nach Regierung sind die ist ein Land da mehr oder weniger offen, die Sprachen zu fördern, die in ihrem Bereich gesprochen werden. Traditionell ist es so, dass in den meisten Ländern die ehemalige Kolonialsprache die Landessprache ist, in Afrika auf jeden Fall. Da ist es meistens Englisch oder Französisch oder Portugiesisch. Und das ist dann die Schulsprache, die Kinder aber gar nicht sprechen. Also je weiter die Kinder weg sind von der Stadt, aber oft auch die in der Stadt, die sprechen die Sprache, die Schulsprache entweder gar nicht oder nur ganz wenig. Und daher sind die Resultate im Lesen und Schreiben und überhaupt die Resultate generell recht schlecht. Da gab es eine Studie der Weltbank 2018 in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen. Und die haben festgestellt, dass der Prozentsatz der Kinder, die im Alter von 10 Jahren einen einfachen Text nicht lesen und verstehen können, extrem hoch ist. Also weltweit waren das über 50% in diesen Ländern. In Lateinamerika und der Karibik waren es über 50%. In Afrika südlich der Sahara waren es fast 90%. Und also Kinder, die im Alter von 10 Jahren einen einfachen Text nicht lesen und verstehen können. Und die meisten dieser Kinder waren in der Schule. Und sie haben trotzdem noch nicht mal lesen und lesen können. Unserer Meinung nach ist ein wichtiger Grund dafür die Sprache. Denn es ist natürlich wichtig, dass man lesen lernt in einer Sprache, die man auch gut versteht. Denn wenn unsere Kinder hier zum Beispiel in der Schule auf Japanisch lesen müssten, der Lehrer würde nur Japanisch reden, die Texte wären auf Japanisch, dann hätten ja wirklich nur die richtig schlauen Kinder da. Würden es wahrscheinlich schaffen, mitzukommen. Deswegen ist es für uns ein ganz wichtiges Thema, dass die Sprache relevant ist, in der die Kinder unterrichtet werden. Und das ist natürlich auch ein politisches Thema, denn in vielen Ländern gibt es ja auch sehr viele Sprachen, wo dann die Regierung überlegen muss, in welchen Sprachen wollen wir denn den Unterricht anbieten. Mittlerweile sind die Nachweise so vielfältig, dass es eigentlich kein Thema mehr ist, dass der Unterricht in den ersten Klassen in einer Sprache stattfinden muss, die Kinder verstehen. Da ist dann nur die Frage, welche und wie setzt man das um, je nachdem, wie die Lage im Land ist.
Hast du Beispiele, wie sich das Lesen oder Rechnen lernen oder beziehungsweise wenn die Kinder oder auch die Erwachsenen das Lesen und Rechnen gelernt haben, wie sich das positiv auf ihren Alltag, auf ihr Leben auswirkt?
Ja, bei den Kindern ist es ja eindeutig, wenn sie lesen gelernt haben, dann kommen sie in der Schule mit. Wenn nicht, dann gibt es einen ganz hohen Prozentsatz an Kindern, die dann entweder die Klasse ein paar Mal wiederholen und dann aufhören und da als Versager so ihr Leben anfangen, obwohl es ja gar nicht an ihnen liegt, dass sie nichts gelernt haben, dass sie nicht mal lesen gelernt haben. Bei Frauen gibt es ganz viele Auswirkungen, die uns die Frauen sagen. Viele Frauen haben uns gesagt, vorher war ich blind, jetzt kann ich sehen. Also sie haben sich vorher wirklich behindert gefühlt und im Dunkeln. Und jetzt war es so, als ob ihnen da die Augen aufgehen für eine ganz neue Welt, nämlich die Welt der Schrift. Ihr Selbstwertgefühl bessert sich. Sie sagen, sie bringen sich mehr in ihre Gesellschaft ein, dadurch, dass sie eben jetzt mehr Selbstvertrauen haben. Sie können unterschreiben, zum Beispiel bei Wahlen oder bei der Bank und müssen sich da nicht mehr schämen und mit dem Daumenabdruck da unterschreiben. Sie können einfache Dinge lesen, so gerade Schilder oder auch kleine Sachen wie die Schuhgröße im Schuhladen an den Schuhen dran. Sie können nicht so leicht betrogen werden. Das ist auch vor allem in Bezug aufs Rechnen, wo die Frauen sagen, vorher wussten sie nicht mal, wie sie Wechselgeld berechnen mussten, wenn sie zum Beispiel ihr Gemüse auf dem Markt verkauft haben. Und deswegen konnten sie da auch leicht betrogen werden, wenn der Kunde ihnen dann nicht das richtige Wechselgeld oder ihnen, ja, sie fragen dann den Kunden, was für Wechselgeld muss ich dir geben? Und je nachdem, ob der ehrlich ist oder nicht, werden sie da dann betrogen. Sie sagen, dass es toll ist, dass sie jetzt Briefe schreiben können, weil sie dann nicht immer einen Nachbarn fragen müssen wegen irgendwelchen vertraulichen Dingen, die da vielleicht in einem Brief stehen. Sie können mit dem Handy Nachrichten schreiben und lesen. Auch wenn wir oft in Gegenden arbeiten, wo die Leute eben sehr weit weg sind von der Stromversorgung und viele Leute deswegen auch nicht unbedingt ein Handy haben. Aber trotzdem, mehr und mehr gibt es doch immer mehr Handys auch in diesen Ländern und in diesen entfernten Gegenden. Die Frauen sagen, sie können die Hausaufgaben ihrer Kinder besser beaufsichtigen. Einige Kinder haben zum Beispiel im Gottesdienst dann die Bibel vorgelesen, die Bibelstelle, über die der Pfarrer da gepredigt hat. Das war dann auch sehr gut für die Zuhörer, die dann den Bibeltext in ihrer eigenen Sprache verstanden haben. In einem Projekt arbeiten wir mit einer NGO zusammen, die zum Beispiel dann die Frauen anleitet, Seife oder Backwaren oder Dünger herzustellen. Das hilft ihnen dann auch noch so ganz konkret in ihrem Leben, da vorwärts zu kommen und auch mehr Einkommen zu haben. Also es gibt viel mehr Möglichkeiten für lebenslanges Wachstum und Lernen. Die emotionale Entwicklung der Lerner wird da begünstigt, auch die wirtschaftliche Entwicklung, die gesellschaftliche Teilhabe, mehr Selbstständigkeit und Unabhängigkeit wird gefördert und das hat Auswirkungen auf die Familie, wie zum Beispiel, dass sie dann auch die Hausaufgaben ihrer Kinder besser betreuen können, wenn sie schon mal eine Grundahnung haben, was Schulbildung denn bedeuten könnte. Und auch in den Gemeinden, wenn es da die Bibel dann in ihrer Sprache gibt und die vorgelesen werden kann, dann hat das auch positive Auswirkungen auf die Gläubigen. Das sind jetzt alles nur Beispiele. Natürlich trifft das nicht für jeden zu, der jetzt in einer Leseklasse war. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Beispiele, wie es das Leben von den Teilnehmern da positiv beeinflusst.
Wie bist du überhaupt da dran gekommen, in diesem Arbeitsbereich mitzuarbeiten? Bist du von Haus aus Lehrerin? Hast du das irgendwie mal studiert, dass das irgendwie schon mal immer ein Thema war? Oder nimm uns einfach mal mit ein bisschen in deinen Werdegang.
Ich wollte eigentlich schon immer Lehrerin werden, schon mindestens seit der ersten Klasse. Habe dann aber nach dem Abitur Bankkauffrau gelernt. Daher vielleicht auch meine Vorliebe fürs Rechnen, die da dann ein bisschen reingespielt hat und sich hinterher auch gezeigt hat. Wir haben zu den geburtenstarken Jahrgängen gehört und da hat man uns dann gesagt, dass man hinterher wahrscheinlich doch keinen Job findet, wenn man mit dem Studium fertig wird. Deswegen das mit der Bankkauffrau-Ausbildung. Aber ich glaube, das mochte ich eben schon immer gern, anderen Leuten weiterzuhelfen, dass sie Zugang zu Bildung bekommen, dass sie lernen können. Das macht mir nach wie vor Spaß. Und über den Umweg dann der Bankkauffrau-Ausbildung und Arbeit habe ich Wycliffe kennengelernt. Und die Arbeit hat mich total fasziniert, weil es eben genau das zusammenbringt, was mir Spaß macht. Sprachen und Lesen lernen in Sprachen, die Menschen sprechen. Da war ich so total gleich davon begeistert und wusste, wenn ich nach Afrika gehe, dann mit Wycliffe. Ja, die Arbeit macht mir total viel Spaß. Anfangs habe ich im Senegal mitgeholfen. Da hatten wir in über zehn Sprachen dort Leseprogramme, die wir zusammen mit anderen Kollegen betreut haben und mit natürlich einheimischen Organisationen, die das Ganze organisiert und gemanagt haben. Und ja, seit 2017 arbeite ich jetzt als Beraterin für Alphabetisierung, wo ich dann in vielen verschiedenen Ländern rumkomme. Das macht sehr viel Spaß, weil ich dann so ganz gezielt meine Erfahrung und mein Know-how einbringen kann, damit viele Menschen da jetzt noch lesen, schreiben und rechnen lernen können und so doch viel mehr Möglichkeiten haben in ihrem Leben.
Jetzt hast du es schon gesagt, du bist sehr, sehr viel unterwegs in sehr vielen Ländern. Ein paar hast du ja auch schon genannt. Du hast eine Verbindung zu Senegal, Namibia, Uganda, Malawi. Das sind alles schon so Länder, die du erwähnt hast. Sicherlich gibt es da noch das ein oder andere Land mehr, das du bereist. Was macht das mit dir, dass viele reisen? Wie steckst du das so weg?
Also ich hasse Reisen, vor allem diese langen Reisen, weil man ja dann, in der Regel bin ich so mindestens 24 Stunden von Haustür zu Haustür unterwegs. Ich kann im Flugzeug nicht schlafen, deswegen finde ich das immer sehr anstrengend. Und ich muss mich da immer sehr bemühen, mich selber zu beruhigen. Aber das Ankommen, das macht dann wieder total Spaß. Und wenn ich dann irgendwann mal wieder gut geschlafen habe, dann macht es total Spaß, so in einer neuen Situation zu sein, neue Menschen kennenzulernen, neue kulturelle Bräuche und Gegebenheiten kennenzulernen. Auch zu sehen, wie motiviert Menschen sind und wir da zusammenarbeiten. Das macht total Spaß, vor allem wenn ich dann mehrmals hingehen kann über die Jahre hinweg und dann Beziehungen aufgebaut werden und ich dann sehe, wieder was entsteht, was vorher nicht war. Das macht mir total Spaß und das motiviert mich auch. Was ich sehr gerne mache, sind kleine Flugzeuge. In manche Gegenden, wo die Straßen schlecht sind, dürfen wir mit so einem kleinen Flugzeug hingeflogen werden. Und das finde ich immer richtig faszinierend, weil man dann die Welt so von oben sieht. Und ja, das ist genial, auch die Schöpfung so von oben zu sehen, die verschiedenen Landschaften, die verschiedenen Dörfer und Häuserkonstruktionen. Das macht mir sehr viel Spaß. Manchmal reise ich alle 2 Monate nach Afrika. Mittlerweile wohne ich jetzt in Deutschland. Das ist dann relativ viel. Die Workshops dauern so in der Regel zwischen 2 und 4 Wochen. Aber wie gesagt, es macht total Spaß. Und es ist dann auch schön, wieder in Afrika zu sein, nachdem ich da jetzt nicht mehr lebe. Dann zumindest so dieses Hin und Her. Daran habe ich mich mittlerweile gut gewöhnt und darüber freue ich mich total.
Hast du ein, ich würde es mal sagen, ein Lieblingsland in Afrika, was du so kennengelernt hast, wo du dich irgendwie am wohlsten fühlst?
Wahrscheinlich schon Senegal, weil ich dort 18 Jahre gelebt habe und Freunde habe und so mehr die Kultur dort kenne. Aber ansonsten mag ich auch Malawi sehr gern. Die Menschen dort sind sehr, sehr freundlich. Ja, ich habe mich dort total wohl gefühlt.
Man hört es ja ein wenig an deinem Akzent, deinem Dialekt, dass du aus Süddeutschland wahrscheinlich herkommst und warst lange dann eben in Senegal, bist auch in anderen Ländern in Afrika unterwegs. Was bedeutet Heimat für dich? Was ist Heimat?
Ich glaube, im Laufe der Jahre hat sich das verändert. Komischerweise, oder ich fand es zumindest komisch, hat mich das ungefähr 10 Jahre gebraucht, bis ich mich in Senegal heimisch gefühlt habe. Zuerst habe ich 4 Jahre in der Hauptstadt gewohnt, dann im Süden des Landes. Und ich dachte immer, das müsste doch schneller gehen. Aber vielleicht auch teils wegen dem heißen Klima, was doch sehr anstrengend ist. Und eben dem Ankommen in einer fremden Kultur mit Sprachen um einen herum, die man nicht versteht, hat das doch recht lange gedauert. Mittlerweile denke ich, Heimat, ich bin es irgendwie gewohnt, unterwegs zu sein. Ich bin gleichzeitig bei mir selber zu Hause und bin da angekommen und ich bin eben unterwegs. Ich bin hier ein Bürger auf der Erde und gleichzeitig ein Bürger im Himmel. Ich glaube, dass viele Reisen hilft mir dabei, irgendwie da einen weiten Blick zu haben und auch die lange Sicht da im Blick zu haben. Was mir ganz wichtig ist, ist der Rückhalt meiner Familie, dass ich weiß, die sind immer für mich da. Wenn ich irgendetwas brauche, kann ich immer kommen und die halten zu mir. Und ein paar gute Freunde sind mir auch sehr, sehr wichtig, um mich zu Hause zu fühlen.
Ja, die sind ja eigentlich auch unabhängig von dem Ort, wo man sich dann auch gerade befindet. Aber da merkt man dann ja auch, das ist ja so ein bisschen auch was Sicherheit gibt. Jetzt stelle ich es mir sehr intensiv vor, durch das viele Rumreisen, lässt du oftmals das Gewohnte, die Sicherheiten hinter dir, vielleicht auch so ein bisschen deine Komfortzone. Wie gehst du damit um, diese Spannung zwischen die Kontrolle haben, die Sicherheit haben und dem immer wieder auch loslassen?
Ja, wenn ich das erste Mal in einem Land bin, dann finde ich das schon sehr anstrengend, weil ich gar nicht weiß, was auf mich zukommt und wie das wird und wie die Leute sind. Und ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich bereite mich immer sehr, sehr gut vor, damit ich kontrolliere, was ich kontrollieren kann. Dann muss ich eben schauen. Aber deswegen mag ich es viel lieber, wenn ich dann wieder zurückkomme und schon mal weiß, wie die Lage ist. Und dann finde ich das doch sehr viel beruhigender. Die meisten Länder, in denen ich bin, sind Gott sei Dank stabil. Da bin ich dann auch beruhigt, dass ich weiß, dass ich dort sicher aufgehoben bin. Man kümmert sich da auch sehr um mich. Man holt mich vom Flughafen ab, man bringt mich dorthin. Ich bin da immer sehr gut versorgt.
Du hast in einigen Rundbriefen auch von anderen Themen, die vielleicht nicht so kontrollierbar sind, berichtet, wie ein Ebola-Ausbruch, den du mehr oder weniger miterlebt hast, Hungersnöte durch Heuschrecken. Das ist natürlich etwas, was wir uns hier so gar nicht richtig vorstellen können. Was sind das so für Gedanken, die einem dann dabei so durch den Kopf gehen?
Für mich als Ausländerin ist es immer einfacher, denn ich kann ja im Notfall abhauen. Ich würde von meiner Regierung gerettet werden, selbst mit dem Corona hat ja die Bundesregierung da die ganzen Heimflüge organisiert. Aber für Leute dort, die eben da wirklich immer so sowieso schon am Rand leben, von der Ernährung her, von wo die Menschen von einem Tag auf den anderen schauen müssen, wie sie ihre Kinder ernähren, wo sie oft kein Geld haben für die ärztliche Versorgung. Also das ist schon ein Thema, was mich noch am meisten mitnimmt und schlaucht bei der Arbeit. Immer das zu sehen, wie die Menschen so mit wenig auskommen und von Tag zu Tag schauen, wie sie leben. Und so anfällig sind für Störungen dann. Oder in Malawi gab es eine riesige Überschwemmung. Da hat dann nachts ganze Dörfer weggeschwemmt bei so einer Starkregenzeit. Und da sind dann über 1000 Menschen gestorben, auch viele von unseren Leseklassen, wo ich damit gearbeitet habe. Und das nimmt einen dann wirklich mit zu sehen, wie fragil doch das Leben der Menschen ist. Gleichzeitig macht es mich wirklich sehr dankbar, wie bevorzugt ich bin, wie gesegnet ich bin, dass ich in einem Land wie Deutschland geboren und aufgewachsen bin.
Ist das denn auch manchmal auch ein zwischenmenschliches Thema, gerade mit den Menschen vor Ort in Afrika, mit denen du zu tun hast, dass gewisse Erwartungen an dich herangetragen werden als die Weiße, die doch gewisse Privilegien aus ihrem Heimatland hat? Ist das irgendwo Thema, dass es da auch manchmal zu Spannungen oder sowas kommt, oder wie empfindest du das?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, vor allem als ich noch dort gewohnt habe und da musste ich mir schon immer überlegen, wie gehe ich damit um. Denn man kann, die Bedürfnisse sind ja unendlich. Ich habe mir dann Strategien zurechtgelegt, zum Beispiel, dass ich über meine Kirchengemeinde geholfen habe, dort das Geld hingegeben habe. Dann konnten die Leute dort Hilfe empfangen, wenn sie was gebraucht haben. Oder dann eben Nachbarinnen geholfen habe. Da habe ich dann oft auch meine beste Freundin gefragt. Das war die Pastorsfrau bei uns am Ort. Denn sie als Einheimische, die konnte mir da gute Ratschläge geben, wie ich mich verhalten soll. Und das hat mir dann sehr geholfen. Ich denke, das ist das Allerbeste, wenn man Freunde hat, die einem ehrlich sagen, was man machen kann oder was Maschen sind, auf die man besser nicht hereinfallen sollte. Und das hat mir dann sehr geholfen.
Eine Frage gerade von jungen Leuten ist diese Vereinbarkeit von Entwicklungshilfeprojekten, wie du es jetzt auch machst, oder im Ausland reisen und Umweltschutz. Jetzt würde mich das gerade auch mal aus deiner Perspektive interessieren, die du doch sehr viel auch mit dem Flugzeug unterwegs bist. Wie siehst du das? Hast du da manchmal auch Gewissensbisse? Wo legst du da vielleicht deine Prioritäten? Gibt es da auch vielleicht Überlegungen, wie man sowas nochmal anders gestalten kann? Gerade Leseklassen, es ist ja sicherlich auch wichtig, vor Ort zu sein, aber wie kann man das trotzdem auch lösen, dass man vielleicht weniger mit dem Flugzeug unterwegs ist?
Ja, da habe ich mir tatsächlich schon öfters Gedanken gemacht. Das ist nicht so einfach, denn obwohl es ja heutzutage vieles gibt, was per Zoom oder sonst wie auf Distanz geht, das geht jetzt wirklich nicht gut bei Schulungen oder Klassenbesuchen natürlich schon gleich gar nicht, wo die Kommunikation sowieso schon etwas schwierig ist, denn ich rede ja zum Beispiel bei den Schulungen und Workshops Englisch oder Französisch. Die Teilnehmer können das entweder einigermaßen oder aber ich werde dann in eine örtliche Sprache übersetzt. Dann muss ich ja verstehen, was die sagen. Also das wäre höchst kompliziert, wenn man das jetzt über Zoom machen müsste. Und ich muss ja dann schauen, wie sie ihre Arbeit machen, wenn sie da dann eine Lektion vorstellen oder so. Da lässt sich also irgendwie nicht sehr viel reduzieren. Mein Hauptgedanke ist, dass ich das dann in meinem Privatleben versuche. Zum Beispiel, ich habe kein Auto, sondern nehme dann die Bahn, um dann irgendwie auf dem Bereich ein bisschen dem entgegenzuwirken.
Und sicherlich ist ja auch gerade die Ausbildung von Lehrern vor Ort ja auch ein Beitrag dazu, dass irgendwann das Ganze in einheimische Hände komplett auch gelegt wird, sodass du dann gar nicht mehr überall immer sein musst. Das spielt sicherlich dann auch eine Rolle, denke ich.
Richtig, das ist sowieso der Ansatz von allem, was ich tue, dass ich die Leute anleite und dass sie dann das hinterher selber machen. Das ist gerade der Fall jetzt in Malawi. Das Projekt ging 5 Jahre. Und jetzt war ich gerade Anfang September das letzte Mal dort, habe Klassen besucht, habe dann noch eine Evaluierung gemacht von der Rechenkomponente Und jetzt gleichzeitig war ich sehr traurig, dass ich da dann wahrscheinlich nicht mehr hinkomme und die Leute nicht mehr sehe. Gleichzeitig war ich auch total glücklich, denn das ist ja der Sinn der Sache, dass es dann ohne mich weitergehen kann. Von daher, das ist ja das Ziel, dass es langfristig dann weitergeht.
Gibt's irgendwelche Aspekte, die wir als Hörer jetzt vielleicht von dem lernen können, was du in den verschiedenen Ländern selber auch mitgenommen hast und gelernt hast? Also wie die Menschen vielleicht miteinander umgehen oder sonstige Dinge, die dir vielleicht einfallen. Was können wir von den afrikanischen Ländern, die du kennst, lernen?
Ich denke auf jeden Fall Dankbarkeit, denn niemand kann was dafür, in was für eine Situation er hineingeboren ist oder hineingestellt ist. Dann, wir wissen es ja alle, wir klagen oft auf so einem hohen Niveau. Das haben wir ja auch schon oft gehört. Und wenn ich dann in den Situationen bin, dann fällt mir das nochmal richtig, richtig auf. Was mich immer, immer begeistert, ist die Freundlichkeit der Menschen. Auch wenn sie noch so viele Sorgen haben im Kopf, aber man geht freundlich miteinander um, man grüßt sich, man macht ein Späßchen. Das fällt mir auch hier in Deutschland, wenn ich herumlaufe. Viele Menschen grüßen sich ja nicht einmal oder grüßen mich ja nicht einmal. Dann denke ich, wow, irgendwie ist es schon schön, wenn man dann auch angelächelt wird beim Grüßen in Afrika. So diese Grundfreundlichkeit, diese Grundwärme in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die schätze ich schon sehr in Afrika und ich denke, da können wir viel davon lernen. Und dann vielleicht auch noch so die Begabung der Menschen, mit dem umzugehen, was sie haben und aus vielem auch etwas zu improvisieren und was dann doch funktioniert. Und das finde ich auch genial, dass man nicht immer alles kontrollieren und im Voraus wissen muss, sondern dass man sich da einlassen kann auf das, was kommt und versuchen, das Beste draus zu machen.
Was fällt dir oder was ist dir besonders schwer gefallen nach deiner Zeit im Senegal, als du danach wieder nach Deutschland gekommen bist und hier jetzt dauerhaft wohnst? Welche Eigenschaften fehlen dir vielleicht ein bisschen oder was ist dir schwer gefallen in der Umstellung wieder?
Eben gerade diese zwischenmenschliche Freundlichkeit, die hat mir sehr gefehlt. Dann die Überforderung mit all dem Materialistischen, was wir hier haben, die hat mich geschlaucht. Zum Beispiel, wenn ich in einen Laden gehe und ich sehe dann so viele Zahnpastas oder Joghurtsorten oder irgendwie, dann hat mich das echt überfordert, weil ich generell nicht so gerne Entscheidungen treffe und es dann schon für so kleine Sachen da so viel Auswahl gab. Das fand ich ziemlich schwierig. Mittlerweile weiß ich ja, welche Sorten ich nehme und dann überlege ich da nicht mehr so viel herum. Was auch sehr beeindruckend in Afrika ist, dass die Menschen sich gegenseitig helfen, weil ja eben es keine oder wenig soziale andere Netzwerke gibt oder Versicherungen. Daher ist man aufeinander angewiesen. Und das finde ich auch was Schönes, dass sich Menschen gegenseitig helfen, dass man auch seinen Bedarf anmelden kann. Das fällt mir auch oft schwer zu sagen, ich brauche Hilfe. Da natürlich ein gutes Mittelmaß zu haben, aber so diese grundsätzliche Hilfsbereitschaft für die Nächsten, die finde ich auch in Afrika sehr ausgeprägt und da bin ich sehr dankbar dafür.
Ich glaube, das können wir auch einfach so stehen lassen, dass wir uns da vielleicht die ein oder andere Scheibe mal von abschneiden. Mehr Freundlichkeit, mehr Dankbarkeit, mehr zwischenmenschliche Wärme auch in unseren Alltag zu integrieren und uns darauf wieder, ja, neu vielleicht auch zu besinnen, und so das Leben anders auch zu gestalten und ein Stück weit davon auch weiterzugeben, was wir auch so haben. Vielen Dank dir, Elisabeth, für deine Einblicke, die du uns jetzt so in deine Zeit, in dein Leben gegeben hast, in das, was du machst, in das, was du so erlebt hast, was du gesehen hast. Für all diejenigen, die jetzt zugehört haben, die vielleicht auch noch Fragen haben, meldet euch gerne per E-Mail an podcast@wycliffe.de. Auch wenn ihr uns Feedback geben wollt, würden wir uns darüber freuen, auch auf den verschiedenen Plattformen, wo ihr das hört, uns gute Bewertungen zu hinterlassen. Dir nochmal, Elisabeth, danke für deine Zeit, die du dir jetzt genommen hast. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank auch dir, Stefan, und ich sage auch Tschüss.